Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Debatten um Maßnahmen zum Klimaschutz wurden in den letzten Monaten ziemlich an den Rand gedrängt, zumindest politisch. Welche Perspektiven die Literaturwissenschaft auf den Klimawandel eröffnet, das ist eines unserer Themen. Außerdem eine große Frida Kahlo-Ausstellung in London und ein Museumsanbau in New York widmet sich der amerikanischen Demokratie. Ich bin Anja Reinhardt, einen schönen guten Tag. Zuerst berichten wir aus der Ukraine. Mehr als 4 Jahre dauert der Krieg nun schon, den Russland völkerrechtswidrig begonnen hat. Von Anfang an war das auch ein Krieg gegen die Kultur. Museen und Theater wurden beschossen und teilweise zerstört, Kulturschätze geraubt. Gerade erst wurde das Höhlenkloster in Kiew von russischen Raketen beschädigt. Es gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das Unternehmen Skyron aus dem westukrainischen Lviv stellt schon seit längerem 3D-Modelle wichtiger Kulturbauten her, um zu dokumentieren, aber auch um Reparaturen anhand digitaler Aufnahmen zu vereinfachen. Unser Ukraine-Korrespondent Frederik Rother hat sich das angeschaut und außerdem mit Menschen gesprochen, die die Zerstörung des Kiewer Höhlenklosters mit angesehen haben. Ich habe ihn gefragt, wie dieser Angriff nachwirkt.
Die Fotos des lichterloh brennenden Dachs, also das vergessen die Menschen so schnell nicht. Eine Frau, mit der wir hier gesprochen haben, die sagte zum Beispiel, dass sie am liebsten Wasser aus dem Fluss in Eimer gefüllt hätte, um den Brand zu löschen. Das geht aber natürlich nicht, auch wegen der nächtlichen Ausgangssperre. Und Juri Prepodobny von der Firma Skyron, mit dem habe ich da auch kurz drüber gesprochen, er war relativ gefasst und sagte, er sei nicht überrascht. Für ihn, für die Menschen im Land, ist das eben leider Alltag, meinte er. Und das gehört zur Realität, dass Kulturstätten beschädigt oder zerstört werden.
Du hast ja angeschaut, wie Skyron arbeitet. Wie sieht das genau aus?
Es gibt 2 Techniken, die sich da in der Branche etabliert haben, Laser und Fotos. Bei der Laservariante wird an mehr als 1000 Stellen rundum oder auch im Gebäude eben der Laser aufgestellt, der scannt dann die Oberflächen ab und eine spezielle Software kann dann aus diesen Daten ein 3D-Modell erzeugen. 2. Variante, Fotos, dann werden 15.000, 20.000 Fotos gemacht des entsprechenden Gebäudes und auch die kann man dann zu einem 3D-Modell zusammensetzen. Beide Techniken haben ihre Vor- und Nachteile. Die beste Qualität, habe ich gelernt, erhält man, wenn man beide Techniken kombiniert. Ein Scan dauert in der Regel rund 1 Woche, aber bei aufwendigeren Verfahren oder aufwendigeren Gebäuden auch mal länger.
Wie genau sieht denn so ein 3D-Modell aus?
Ich konnte mir ein 3D-Modell anschauen der jüngst beschädigten Kirche aus dem Kiewer Höhlenkloster und man konnte sich da durch die Kirche klicken und ich fand es beeindruckend. Also man sieht jedes Detail im Raum, Treppenstufen, Durchgänge, jedes an die Wand gemalte Bild in guter Auflösung, jedes Ornament, das Muster der Fliesen. Also das ist schon ein sehr genaues Abbild der Realität tatsächlich.
Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, 3D-Modelle können nützlich sein, um zerstörte Bauten zu reparieren. Ist das tatsächlich der einzige Grund? Also warum machen die das?
Es kann nützlich sein, um zerstörte Bauten zu reparieren. Sie machen das, um das kulturelle Erbe der Ukraine zu bewahren. Das ist dem Team auch wichtig, also dieses reichhaltige ukrainische Kulturerbe durch digitale Technologien zu erhalten und zukünftigen Generationen zugänglich zu machen. Das ist schon ein Antrieb. Der andere ist aber eben auch wirtschaftlicher Natur. Es ist eine Firma, die verdient mit dieser Dienstleistung ihr Geld. Und Auftraggeber sind dann zum Beispiel Architekten, die Daten für eine Rekonstruktion brauchen, Museen, die mit gescannten Objekten virtuelle Rundgänge konzipieren wollen, oder auch Kulturstiftungen beauftragen, die manchmal die Geld zur Verfügung stellen, um eben ein historisches Gebäude abzuscannen.
Aber das heißt, mit diesen Daten kann man grundsätzlich auch ein zerstörtes Gebäude wieder aufbauen?
Also es hilft zumindest. Es gibt da einige Fälle mittlerweile. Ein Beispiel ist die Sophienkathedrale in Kiew, eine berühmte Kirche. Und dazu hat Juri Prepodobny Folgendes gesagt. Die Sophienkathedrale haben wir 2022 gescannt. Bei einem russischen Angriff auf Kiew vor einem Jahr beschädigte eine Druckwelle die Fassade etwas. Unsere Daten konnten dann vom Architekten der Sophienkathedrale genutzt werden. In den Daten kann eben genau geschaut werden, wie sah das vorher aus, wie stellen wir das wieder her. Und auch bei der jüngst angegriffenen Kirche auf dem Gelände des Höhlenklosters, da könnten die Skyron-Daten helfen. Es gab nämlich 2023 einen Scan und das könnte jetzt sehr hilfreich sein, vor allem für das Innere der Kirche, wo Löschwasser eingedrungen ist und womöglich Gebäudeteile beschädigt wurden. Also diese Daten helfen tatsächlich immer wieder, ja.
Gibt es denn vom ukrainischen Staat Unterstützung für die Arbeit?
Finanziell nicht, meinte Juri Prepodobny, der Co-Gründer von Skyron, da die Prioritäten eben gerade andere sind, vor allem militärisch. Das störte ihn aber auch gar nicht so sehr, schien mir. Was er kritischer sah, war, dass der Staat generell nicht viel fürs kulturelle Erbe im Land macht und seiner Meinung nach auch seit den frühen 90ern nicht viel dafür getan hat. Seit der ukrainischen Unabhängigkeit haben wir nichts gemacht, fast nichts. Die Ukraine hat hunderttausende historische Gebäude. Einige tausend sind von nationaler Bedeutung. Und bei vielen von denen gab es in der Vergangenheit Probleme. Löcher in den Decken, von Wasser zerstörte Wände und so weiter. Da hat sich der Staat meiner Meinung nach nicht gut drum gekümmert. Also das sieht Juri Prepodobny kritisch.
3D-Modelle zum Wiederaufbau des Kulturerbes aus der Ukraine, berichtete Frederik Rother. Knapp 55 Millionen Dollar, so viel zahlte ein Bieter vor einem halben Jahr für ein Gemälde von Frida Kahlo. Die mexikanische Malerin ist damit die teuerste Künstlerin aller Zeiten. Dabei brauchte sie einen eisernen Willen, um überhaupt zu malen. Mit 6 Jahren erkrankte sie an Kinderlähmung. 10 Jahre später hatte sie einen schweren Unfall, von dem sie sich nie wieder ganz erholt hat. Vor 70 Jahren ist die Künstlerin mit den markanten Augenbrauen im Alter von 47 Jahren gestorben. In der öffentlichen Wahrnehmung rückte ihre Leidensgeschichte immer stärker in den Vordergrund. Dass Kahlo als Künstlerin aber wirklich herausragend war, dass sie eine ganz eigene Bildsprache hatte, das ist jetzt in der Tate Modern in London zu sehen. Frida, The Making of an Icon heißt die Schau. Franziska Hoppen hat sie gesehen.
London ist im Frida-Fieber. In der Stadt sind diverse Neuinterpretationen von Kahlos Selbstbildnis mit Dornenhalsband und Kolibri aufgetaucht, auf den Bildschirmen am Piccadilly Circus oder den Wänden rund um den Blackfriars Bahnhof. Denn die mexikanische Malerin und die Frida-Mania werden ab dieser Woche mit großer Ausstellung in der Tate Modern Galerie gefeiert. Kurator Tobias Ostrander.
This exhibition tells
Diese Ausstellung zeigt die unglaubliche Geschichte, wie Frida Kahlo, zu Lebzeiten eine relativ unbekannte Malerin, zu einer der bekanntesten Künstlerinnen der Welt wurde. Und insbesondere zur einzigen Frau in dieser Ruhmeshalle, zu der auch Warhol, Picasso oder Van Gogh gehören. Es ist vor allem die schonungslose Ehrlichkeit, mit der Kahlo über ihre Lebens- und Leidensgeschichte malte, die viele fasziniert. Erst erkrankte Kahlo schwer als Kind, dann bohrte sich bei einem Verkehrsunfall eine Metallstange durch ihren Körper. Doch trotz zig Operationen, Korsette, lebenslanger Schmerzen und Fehlgeburten ließ sich die Mexikanerin nie unterkriegen, malte dagegen an, sagt Kuratorin Beatriz Garcia Velasco.
Frida was possibly the first artist.
Frida war möglicherweise die erste Künstlerin, die so offen mit Themen umging, die zuvor als Tabu galten, auch Fehlgeburten oder Geburten. Und sie stellte diese auf unglaublich direkte und sehr berührende Weise dar. Und auch von ihrem damals berühmteren Ehemann, dem Maler Diego Rivera, ließ sie ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Kahlo lebte bisexuell, hatte Affären, spielte mit Geschlechterrollen und sie zeigte sich entgegengängiger Schönheitsideale und mit hybrider Identität indigenen mexikanischen deutschen Wurzeln. Das wiederum inspirierte Künstler in aller Welt, die halfen, Kahlo noch bekannter zu machen. Auch deren Werke werden hier gezeigt, etwa ein Altar mit Andenken an Frida Kahlo von der in Texas geborenen Carmen Lomas Garza.
Her portraits were so clear.
Ihre Porträts waren so klar und deutlich. Und ich habe ihre Augenbrauen wiedererkannt. Sie sahen so aus wie meine, als ich jung war. Viele finden sich auf ihre eigene Art in Kahlos Werken wieder bis heute. Vor allem Besucherinnen der Tate, auch Deutsche.
Ich meine, sie ist so, wie sie ist. Und sie malt sich so, wie sie sein möchte, abseits vielleicht von den regulären Beauty-Standards, die wir so kennen. Und das finde ich schon sehr beeindruckend.
Sie ist eine emanzipierte Frau zu Zeiten, als es noch viel schwerer war, als heute emanzipiert zu sein.
Despite her vulnerability, she shows.
Trotz ihrer Verletzlichkeit zeigt sie sich als sehr starke Frau. Sie weiß, was sie will. Und diese Stärke ist sehr attraktiv. Noch nie hat die Tate so viele Vorverkaufskarten wie für diese Ausstellung rausgegeben. 42.000. Die Tate spricht vom Frida-Effekt, der sich auch im Museumsshop niederschlägt. Frida Kahlo löst einfach bis heute etwas ganz Besonderes aus.
Über die große Frida Kahlo-Ausstellung in London berichtete Franziska Hoppen. Im Roman Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald sind es die heißen Sommernächte auf Long Island, in François Sagans Bonjour Tristesse die Ferien an der Côte d'Azur. In der Literatur ist der Sommer oft die Jahreszeit der Verheißung. Das ist kulturell tief verankert. Dass die Sonne auch eine existenzielle Erfahrung ist, eine fast feindliche Kraft, das beschrieb Albert Camus in seinem Roman Der Fremde. Heute bekommt dieses literarische Motiv eine neue Bedeutung, denn mit dem Klimawandel verändert sich auch unsere Vorstellung vom Sommer. Darüber habe ich mit der Germanistin Eva Horn gesprochen und ich habe sie gefragt, ist der Begriff Klimawandel aus literaturwissenschaftlicher Sicht eigentlich treffend?
Ich finde den Begriff Klimawandel, der klingt sehr undramatisch und im Moment sehen wir ja, was extreme Klimaverhältnisse mit uns machen und dass sie relativ dramatisch sich anfühlen. Wenn man an Ahrtalüberflutung denkt oder die großen Waldbrände in den letzten Jahren, dann ist das alles ein Riesendrama. Und gleichzeitig finde ich, ist es wissenschaftlich der präziseste Begriff, den wir haben, weil zum Beispiel so ein Ausdruck wie globale Erwärmung die Dinge etwas zu einfach macht. Das Klimasystem ist super komplex. Und sehr viele mögliche Szenarien haben in der Tat mit steigenden Temperaturen zu tun. Es gibt aber auch Szenarien, die sagen, wir können beobachten, dass der Golfstrom sich verlangsamt. Und das wird es in Europa sehr viel kälter machen. Also Klimawandel ist der Überbegriff für alle möglichen Verwandlungen des Planeten. Und insofern ist er schon ganz gut gewählt. Er macht es uns schwieriger, die Dinge zu politisieren, weil er so harmlos klingt. Also die Dinge in der Dramatik und auch in den tiefschürfenden Veränderungen zu erkennen, die das für uns haben wird und für zukünftige Generationen.
Das heißt, genau dafür brauchen wir eigentlich die Literatur, weil die nicht, sagen wir, mit abstrakten Grafiken, Zahlenmodellen hantiert, sondern Situationen beschreibt.
Ja, also Literatur kann relativ viele verschiedene Dinge machen im Bezug auf den Klimawandel. Sie kann einerseits, und das hat die sogenannte Climate Fiction in den letzten Jahren sehr stark getan, sozusagen Szenarien sich ausmalen. Also wie ist es, wenn Extremwetterereignisse über New York hereinbrechen oder es fürchterlich kalt in London wird und überall Klimaflüchtlinge auftauchen oder es fürchterlich heiß wird. Eine andere Möglichkeit ist, und das finde ich fast ein bisschen interessanter, ist, dass Literatur die ethischen und politischen Probleme durchspielt, die wir dadurch bekommen. Zum Beispiel Probleme der Gerechtigkeit. Manche können sich kühlen und andere sind der Hitze oder auch dem Anstieg des Meeresspiegels total ausgesetzt. Das kann Literatur. Und das Letzte, was ich fast am wichtigsten finde, ist, dass Literatur und auch schon in ihrer Geschichte, schon im 18. Jahrhundert, uns ein Gespür für Klima geben kann. Also für sich wandelnde Jahreszeiten, für das, was zum Beispiel auch jetzt diese Hitze mit uns macht. Es gibt etliche Romane, die das sehr, sehr genau beschreiben, wie sich Hitze anfühlt und auch wie man sich in der Hitze verhalten kann oder nicht.
Aber da gibt es doch einen grundsätzlichen Wandel in der Literatur, dass die Natur eben selbst ein Akteur wird. Also dass die Natur eben eine Kulisse ist, eine wichtige Rolle spielt, das kennen wir. Mir fällt da jetzt gerade das Beispiel Wuthering Heights ein, wo diese wilde Landschaft, die Emily Bronte da beschreibt, ja ein Spiegel des Charakters einer der Hauptfiguren ist. Aber die Natur selbst wird immer mehr zum Akteur in der Literatur.
Nö, das war sie auch schon im 18. Jahrhundert. Der Realismus des 19. Jahrhunderts, auf den Sie jetzt anspielen, hat sehr stark so diese Kulisse, aber er hat sehr häufig auch Szenen einer extrem starken Resonanz zwischen dem, was zwischen den Menschen passiert, also in Wuthering Heights oder auch in Edgar Allan Poe, wo dann also das House of Usher in einem großen Gewitter zugrunde geht. Das ist typisch für das 19. Jahrhundert. Das 18. Jahrhundert zum Beispiel hat eine sehr starke Vorstellung davon, dass die Natur ein großes Gefüge ist, in das der Mensch sich in einer gewissen Weise einpassen muss. Das 18. Jahrhundert, die Zeit der Aufklärung, ist optimistisch und die haben das Gefühl, das funktioniert sehr gut. Dieses Gefühl haben wir im 20. Jahrhundert nicht mehr. Also noch bevor man überhaupt über den Klimawandel weiß, imaginieren Romane eben schon große Umweltkatastrophen und rabiate Veränderungen der Umwelt und schauen sich dann an, was das mit den Menschen macht. Ich meine, eine Sache, die man sich, glaube ich, klar machen muss, und Literatur hilft einem dabei, sich das klar zu machen, ist, wir interpretieren auch immer den Frühlingsausbruch als Moment, wo man sich verliebt und wo man ganz euphorisch ist. Der Winter als Depression. Also es gibt nicht einfach sowas wie das Klima, sondern in unserem Alltag und auch in unseren kulturellen Orientierungen interpretieren wir das immer.
Die Literaturwissenschaftlerin Eva Horn über die Wahrnehmung des Klimas in der und durch die Literatur. Die Wahrnehmung der Demokratie ist in den USA gerade ziemlich im Zentrum des Interesses. Das liegt zum einen daran, dass Donald Trump als Präsident immer unverhohlener undemokratisch auftritt. Und dann steht am Wochenende der 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA an. Das Gründungsdokument prägt bis heute das demokratische Selbstverständnis der Vereinigten Staaten. Eine Ausstellung in New York stellt seit Mitte Juni recht beherzt ganz grundsätzliche Fragen. Warum ist Demokratie wichtig? Welche Möglichkeiten hat sie zu bieten? Und wie sieht sie in Aktion aus? Besonders die letzte Frage atmet irgendwie einen amerikanischen Geist. Zu sehen ist die Schau im neu angebauten Flügel in der Historical Society. Andreas Roberts hat sich das neue Gebäude und die Eröffnungsausstellung Democracy Matters für uns angeschaut.
Gerade rechtzeitig zu den Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der USA ist der Anbau der Historical Society fertig geworden. Von außen ist er kaum als Erweiterung zu erkennen, denn er setzt die steinerne historische Fassade des Hauptgebäudes fast bruchlos fort. Im Inneren aber öffnet sich eine 15 Meter hohe Ausstellungshalle mit großen Fenstern und einer eingezogenen Galerie mit zwei großen Klassenräumen. Darin gibt es Tische und Tafeln, aber auch ein umlaufendes Wandbild mit einer Ansicht des Forums in Athen, das als Wiege der Demokratie gilt. Am liebsten möchte man sich hier gleich selbst hineinsetzen, um zu lernen. Die Bildungsprogramme sind wichtig, sagt Museumspädagogin Leslie Hayes. Es ist etwas Besonderes, dass ein Museum jungen Menschen so viel Platz einräumt. Das ist ein einschneidender Moment für mich. Ich habe jetzt die Unterstützung des gesamten Museums, um Schüler und Studentinnen hineinzuholen und ihnen das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. In der Eröffnungsausstellung Democracy Matters hängt eine riesige amerikanische Fahne mit 36 Sternen an der Wand. Die offizielle Flagge nach Ende des amerikanischen Bürgerkriegs 1865. Und auch das Bild, der Sturz der Statue von König George III. Von Johannes Oertel am Beginn der Ausstellung markiert ein wichtiges historisches Ereignis. Es zeigt Kolonisten und Soldaten, die nach der öffentlichen Verlesung der Unabhängigkeitserklärung am 9. Juli 1776 die Statue des englischen Königs niederrissen, um daraus Kugeln zu gießen, erklärt Kuratorin Valerie Paley. Das Recht auf Protest ist ein zutiefst amerikanisches Phänomen und führt oft zu Veränderungen. Es ist interessant, wie wir aus einer Zeit des Protestes gegen den König und gegen die Besteuerung ohne politische Repräsentation entstanden sind. Und wie sich Protest bis heute wie ein roter Faden durch die amerikanische Demokratie zieht. Es treibt Veränderungen voran und ist Teil unserer Identität. Und prominente Beispiele dafür zeigt die Ausstellung mit Gemälden, Skulpturen, Fotografien und Objekten zu den Protesten für das Frauenwahlrecht, zur Überquerung der Selma-Brücke in Alabama während der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und zu den Stonewall-Unruhen, dem Anfang des Kampfes für LGBT-Rechte in Amerika. Eine eigene Sonderausstellung mit Fotografien der ersten Pride-Märsche in New York mit dem Titel Queer Joy dokumentieren eine völlig neue Form des Protests.
The idea that protest is one thing, but so too is solidarity on the dance floor.
Protest ist wichtig, Solidarität auf der Tanzfläche und anderswo, aber ebenso. Und es ist einfach eine wunderbare Extraausstellung, die die Bewegung von Stonewall und darüber hinaus sehr eindringlich vor Augen führt.
The movement Stonewall and beyond.
Die Ausstellung zeigt, dass in der heutigen Zeit so viel protestiert und demonstriert wird, wie seit dem Vietnamkrieg nicht mehr. Kuratorin Valerie Paley erinnert an die massiven No-Kings-Demonstrationen gegen die Trump-Regierung. Der Wert von Demokratie und Bürgerrechten musste besonders in Zeiten der Krise immer wieder deutlich gemacht werden. zum Beispiel auch während des Zweiten Weltkriegs, als die Bevölkerung auf den Kriegseintritt eingestimmt werden sollte.
1941, American President Franklin D. Roosevelt gave a speech to Congress in which he outlined
1941 hielt Präsident Franklin D. Roosevelt vor dem Kongress eine Rede, in der er von vier Freiheiten sprach. Auf Plakaten, die von Norman Rockwell entworfen wurden, konnte man sehen, worin diese vier Freiheiten bestanden. Rede- und Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Freiheit von Not und Freiheit von Angst auf der ganzen Welt. Dafür würde es sich lohnen zu kämpfen. Die berühmten Poster waren so populär, dass sie nahezu in jedem Haushalt zu finden waren. Die Historical Society ist als Bildungseinrichtung so wichtig wie selten zuvor. Es ist beeindruckend, wie mutig sie genau die Geschichten erzählt, die Donald Trump heute aus den Geschichtsbüchern streichen will.
Democracy Matters, eine Ausstellung in der Historical Society in New York, die Andreas Roberts gesehen hat. In den Kulturmeldungen erinnert Hanna Rau zuerst an die Theaterverlegerin Ute Nüssen.
Sie war die Lektorin von Elfriede Jelineks ersten Theaterstücken und eine der wichtigsten Verlegerpersönlichkeiten der deutschen Bühnenlandschaft. Am Donnerstag ist Ute Nüssen im Alter von 92 Jahren gestorben. Ihre Karriere begann sie bei Kiepenheuer und Witsch in Köln. Anfang der 80er Jahre gründete Ute Nüssen gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen Bansemer den Theaterverlag Nüssen und Bansemer. An diese Zeit erinnerte sie sich im Deutschlandfunk so.
Es gab also, als wir anfingen überhaupt, eine enorme Konkurrenz von Bühnenverlagen, die schon 100 Jahre alt waren. Also mussten wir einen anderen Weg einschlagen und haben das auch getan und dann eigentlich nur Autoren, die außerhalb des Mainstreams lagen, zunächst gehabt.
Das Paar entdeckte zahlreiche namhafte deutschsprachige und internationale Autoren, Tancred Dors zum Beispiel, Christoph Marthaler und natürlich Elfriede Jelinek. Erst letztes Jahr veröffentlichte Ute Nüssen ein Buch über ihre Verlegergeschichte und darin skizzierte sie ihre programmliche Prämisse mit diesen Worten: Hauptsache weg von dem Alten, dem Schauderhaften und möglichst Kunst. Wahrscheinlich kennen Sie die schauderhaft abgetroschene Kalenderblattweisheit: Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Die Kultur kann das toppen, zumindest in Berlin. Für jeden Euro, den die Öffentlichkeit in die Hauptstadtkultur investiert, bekommt die Stadt 3,50 Euro zurück. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie des Instituts für kulturelle Teilhabeforschung. Der größte Teil der Rendite geht auf Touristen zurück. Sie kommen, um eine bestimmte Ausstellung oder ein Theaterstück zu sehen, aber natürlich gehen sie auch essen, einkaufen oder übernachten im Hotel. Übrigens kommen nicht nur Touris wegen der Kunst und Kultur nach Berlin, sondern auch Fachkräfte. Auch das legt die Studie nahe. Demnach halten fast alle befragten Unternehmen das Kulturangebot für wichtig, wenn es darum geht, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Die Kultur ist aber auch ein eigenständiger Wirtschaftszweig und der übertrifft nach Angaben der Studie in Berlin sogar klassische Industriebranchen wie Maschinenbau und Pharmaindustrie. Der renommierte Düsseldorfer Künstler Markus Lüpertz hat vier moderne Fenster für den Naumburger Dom gestaltet. Heute Nachmittag wurden sie eingeweiht. Thematisch geht es um Erlösung und Verdammnis. Die Wirkung der Fenster beschrieb der Direktor der Vereinigten Domstifter Holger Kunde gegenüber dem MDR so.
Diese Fenster sind von einer Farbenpracht, von der man sich nichts Besseres wünschen kann, denn damit ist die Atmosphäre des Ostchores ganz neu erlebbar.
Die Lüpertz-Fenster rahmen die vorhandenen sechs historischen Glasfenster aus dem 14., 15. und 19. Jahrhundert ein. Der Naumburger Dom zählt zu den Meisterwerken der Frühgotik. Heute gehört er zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Deutsche Bank schließt ihr Ausstellungszentrum Palais Populaire in Berlin. Das Programm des Hauses soll Ende 2026 auslaufen, hieß es in einer Mitteilung der Bank. Dann laufe auch der Mietvertrag aus. Das ist aber nicht der einzige Grund für die Schließung. Die Bank will ihre Sammlung neu ausrichten und den Fokus noch stärker auf die Förderung zeitgenössischer Kunst ausrichten und die an verschiedenen Orten erlebbar machen. Zum Abschied des Palais Populaire sei ein großes Kulturfestival im November geplant.
Hanna Rau mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Nach Schüssen im niedersächsischen Stade gibt es mehrere Tote, die Informationen am Abend berichten, auch über mehr Hitzeschutz und nötige Klimaanpassung. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.